Sowohl Mercedes als auch VW haben unerkannt von der Öffentlichkeit die letzten 4 Jahre einfach mal komplett ihre chinesischen Außenstellen komplett chinesisiert.
Ein Thema wird das, mit dem wir uns befassen werden müssen. Und das wird auf jeden Fall Schlagzeilen machen. Und es wird richtig, richtig knallen in diesem Land. Long story short, Tesla ist eigentlich unprofitabel. Dieses Quartal. Ohne diese staatliche Incentivierung, dass man diese Kredite verkaufen kann.
Ich würde mit einer Positionierung von Tesla mich auf sowas zumindest nicht einlassen, weil damit ist die Bewertung auf garantiert zu 100% weg.
Es ist Donnerstag, das heißt, für uns ist Mobility Mavericks Tag. Guten Morgen, Herr Stumpe.
Ja, schönen guten Morgen. Heißt aber auch, dass die Freitagsepisode dann sehr viel aktueller ist als letzte Woche.
Das stimmt. Letzte Woche hatten wir urlaubsbedingt sozusagen aus der Konserve bedient. Das hat natürlich die aufmerksamen Hörer haben das gemerkt. Es wurde mir sofort berichtet in LinkedIn, dass es nicht tagesaktuell war. Aber heute sind wir dabei.
Was hat denn gefehlt?
Ich glaube einfach sozusagen, die Folge an sich war gut, also, war glaube ich okay, aber das stimmt, das habe ich gar nicht gefragt, es war einfach nur Kritik, aber von wirklich unserem, dem treuesten Fan, den wir haben, ehrlicherweise, meinem ehemaligen Kollegen Benedikt, ein Megatyp, in Logistik haben wir zusammengearbeitet und der hat gesagt, hey Jungs, irgendwas stimmt nicht, die habt ihr auch aufgenommen vorher. Also der ist sehr aufmerksam, Benedikt, groß an dich, geht raus. Ist wirklich der Hardcore-Hörer hier unter allen. In eigener Sache, Dank. Wer den Jingle gut findet, wirklich mal auf Spotify gucken. Ich höre den wirklich regelmäßig jetzt in der Long-Version an. Es ist einfach...
Wie viele Hörer haben wir jetzt für den Jingle?
Oh, das ist halt... Oh, lass mal hier schnell gucken. Ich vergesse das ja schon wieder immer. So schnell wieder.
Bestimmt, als der live gegangen ist, gab's genau 3 Abonnenten.
Ja. Warte mal. Main Theme, Mobility Mavericks. Ich find's auch geil, dass es eine Main Theme gibt. Das impliziert ja. Moment mal.
Dass es ein Album geben wird. Ja?
So, wo müsste ich denn jetzt? Warte mal, ich bin ein bisschen zu doof.
Such mal deinen Namen.
Ja, ich bin nicht. Das mache ich sowieso ständig. Ja.
Also mal ausnahmsweise mal bei Spotify.
Das mache ich sowieso ständig. Ich sehe, Alter.
Ganz runter scrollen.
Nein. 8-monatliche Hörer.
Guck mal.
Das ist einfach, wenn wir die Wachstumsrate beibehalten, dann haben wir eigentlich 1 Milliarde Streams Ende des Jahres.
Du, jeden Monat eine Verdopplung, genau.
Triple, double, double. Ja, so muss man es machen, habe ich mir sagen lassen. Lieber Michel, wie hast du die Osterfeiertage verbracht? Geht's dir gut?
Mir geht's sehr gut. Wir waren mit den Kids und waren wir in Holland. Sind Fahrrad gefahren und haben geschwommen. Das war wunderschön.
Wo in Holland?
Wir fahren gerne in so einen Centerpark. Das ist immer sehr schön.
Geil, ehrlich? Ja gut, da hat man... Die Kinder lieben ja sowas, ne?
Und da musst du auch nach Holland, weil in Holland ist es halt sau entspannt. Ja, da steht morgens um 10 Uhr keiner Schlange, ja, um Brötchen zu kaufen. Und es gibt Fahrradwege, soweit das Auge reicht. Das ist schon eine tolle Sache. Wir fahren immer an deiner alten Heimat vorbei, Richtung Limburg, nach
Limburg.
Heiderboss.
Okay, geil. Also Centerparks habe ich gute Erinnerungen dran. Und auch es gibt noch einen anderen Freizeit, es gibt so einen Campingplatz, der heißt Deinrell in Holland. Und da waren wir früher immer, ich habe ganz lange Judo gemacht und da waren wir mit meinem Judo-Verein immer über Pfingsten und da habe ich, das war, ist wirklich sehr gut dort. Ich war letztes oder vorletztes Jahr nochmal da mit meinen Kindern. Kann ich nur empfehlen.
Wart ihr im Bach?
Wir waren im Bach. Natürlich war immer die Mutprobe, wie viele Minuten man es schafft, sozusagen seine Füße dort reinzuhalten. Das ist wirklich arschkalt. Ich glaube, mein Sohn Felix hat gewonnen der war jetzt blau angelaufen und dann hat meine Oma, meine Mutter ihn rausgeholt. Wir waren im Bach, wir waren aber auch in, ich habe einen kleinen Wald geerbt von meinem Großvater und da, der hatte die Bäume dort gepflanzt zusammen mit meiner Mutter vor 60 plus Jahren. Und habe ich einen Baum gesucht dann. Also sind die Grenzsteine abgelaufen. Es ist wirklich kein sehr großer Wald. Also man kann das sehr entspannt in sehr kurzer Zeit machen, aber immerhin. Und dann haben wir die Grenzsteine neu markiert mit so Farbe, dass man das auch sieht. Und dann habe ich tatsächlich einen Baum gefunden, den ich 1994 zusammen mit meinem Opa sozusagen mit dem Messer reingeritzt habe, unsere Initialen.
Ach, schön.
Meine Leserechtschreibschwäche. Man sieht es massiv, das ist super. Und da habe ich mich irgendwie... Das war schön. Das war ein schöner Moment. Ansonsten war die Großfamilie zusammen und die Kinder haben so zwischen sich im Bach wälzen, Basketball spielen und irgendwie sich in die Zimmer verziehen und zu zocken und Schokolade zu essen. So ist das so hin und her oszilliert. War gut.
Und war gut. Was hat dich rumgetrieben in der Mobilitätsszene in den letzten zwei Wochen?
Da ging es ja ab wie Schmitz Katz. Das werden viele nicht glauben. Ich denke jetzt nicht den ganzen Tag an Mobilität, aber.
Was?
Was? Ich habe ja auch zurzeit gar kein Auto, übrigens. Ich laufe ja die meisten Sachen zurzeit, ehrlicherweise. Das finde ich total.
Ja, aber
gut.
Das ist doch perfekt. Ja, das könnte man auch berufsbedingt Marktresearch nennen.
Das könnte man so machen wie der Alex Graf, der immer sich das sponsern lässt mittlerweile, ne? Immer den neuesten EQS oder sonst irgendwas testet. Das sollte ich vielleicht auch mal machen, aber da müssen wir noch ein paar mehr Hörer haben, dass das bei Mercedes oder bei Porsche jemandem auffällt, dass ich da gesponsert werde. Nee,
EQS übrigens letzten Monat dreimal verkauft in China, ja?
Also, welche Unit ist dreimal im Sinne von 1, 2, 3?
1, 2, 3.
Okay, aber, also, hatten die, also, warum?
Ja, die kauft halt keiner.
Ich muss ja jetzt wirklich sagen, also, ich stehe nicht im Verdacht, besonders designaffin zu sein, etc. Im Gegensatz zu dir und was du machst, da könntest du vielleicht gleich was zu sagen, aber, weil du, glaube ich, sehr viel mehr davon verstehst, auch mit deiner Rolle bei Icon. Den EQS. Ich glaube jetzt einfach mal, dass das technologisch vermutlich das Flagship von Mercedes ist. Das muss ich jetzt einfach erstmal glauben. Also ich sage jetzt mal, ich habe jetzt nicht gelesen, dass er überall abbrennt und sonst was ist. Jetzt sagen wir mal, der ist gut. Der sieht aus... Also ich verstehe nicht, was das soll. Der sieht aus, es gibt so ein Citroën ZX oder sowas, CX oder also so diese halbrunde Eierform. Ich verstehe nicht, was dieses Design soll. Ich würde dieses Auto tatsächlich nicht fahren wollen, weil ich das so unglaublich schwierig finde von der Designlinie. Dieses ganz runde und ich verstehe auch nicht, was der Unterschied zu einer E-Klasse ist versus der EQS. Doch ja, EQS. Ja. Ich sehe den Unterschied designtechnisch gar nicht, was früher bei einer S-Klasse, wenn du eine S-Klasse gefahren bist oder eine E-Klasse, das war 100% klar. Das hast du auf 300 Meter sofort erkannt. Ich erkenne das nicht mehr. Es mag sein, dass ich ignorant bin, aber also das Design finde ich wirklich schlimm. Was sagst denn du aus irgendwie fachmännischer Sicht dazu?
Also der Grund, warum der so aussieht, wie der aussieht, ist ja der...
Jetzt bin ich gespannt,
Die haben den gebaut, um den Luftwiderstand maximal zu reduzieren.
Klar. Ne?
Und es gab mal vor 2 oder 3 Jahren gab es den Battle of the Luftwiderstand zwischen Tesla und Mercedes. Das war eine ganz große Sache, dass Tesla gesagt hat, das Model S hat den niedrigsten CW-Wert, heißt das ja dann, am Markt. Und dann kam der EQS raus, der nochmal irgendwie 0,3% weniger Luftwiderstand hatte. Und das war, oder da ging es dann hin und zurück. Und Grund war einfach, um die Reichweite insgesamt von diesem Fahrzeug zu erhöhen. Kann man sich drüber streiten. Die Verkaufszahlen, ich will mich da gar nicht im Detail zu äußern, weil Geschmack ist Geschmack, ja. Und es gibt Leute, die finden den super, auch von innen, ja, mit den Displays und von der Verarbeitung ist der natürlich top.
Innen ist es, das stimmt, das würde ich auch zugeben, innen ist es gut. Also innen ist es ein sehr modernes Auto, sehr. Also at par zumindest aus meiner europäischen Perspektive. Chinesen sehen das vielleicht nochmal anders, aber at par mit was da draußen sonst so an, in Anführungsstrichen, Software auf Rädern rumfährt. Aber außen ist
schwierig. Ist ja ganz spannend. Es ist ja gerade die Automesse in Shanghai. Ne?
Yes.
Sowohl Mercedes als auch VW haben unerkannt von der Öffentlichkeit die letzten 4 Jahre einfach mal komplett ihre chinesischen Außenstellen komplett chinesisiert, hätte ich fast gesagt. Das heißt, die haben Autos vorgestellt, die wirklich dezidiert und ausschließlich für den chinesischen Markt jetzt gebaut werden.
Und dort auch designt wurden, ne? Und so weiter, oder? Die haben doch auch relativ
dort auch designt, konzipiert wurden, die nicht nach Europa oder nach Amerika exportiert werden sollen, sondern wirklich nur dort vor Ort bleiben und auch genutzt werden sollen, um zum Beispiel nach Taiwan oder nach Malaysia oder nach Japan exportiert zu werden, um da wirklich ein Auto oder Autoreihe für den asiatischen Markt zu bauen. Das ist wirklich interessant und geht auch ganz weit weg davon, von dem, was in der Vergangenheit versucht wurde, über Premium oder europäisches oder deutsches Premium den chinesischen Markt zu erobern. Und das geht sogar weiter. Wir beide hatten mal gesprochen vor einigen Wochen zu der Marktstrategie von Porsche dezidiert für den asiatischen Markt. Und Porsche hat letztes Jahr 2024 ungefähr 23.000 Elektrofahrzeuge weltweit verkauft, aber nur in Anführungsstrichen 2.000 Elektrofahrzeuge in China. Und das zeigt, glaube ich, ganz klar, der Verkaufsanteil von Elektrofahrzeugen in China liegt weit über 50%, also im Mix insgesamt, dass es einfach da keinen guten Match gibt. Und das wurde auch gestern klar durch die Aussage von Oliver Blume, der gesagt hat, wir wissen doch gar nicht, ob wir mit Porsche weiterhin Elektroautos in China verkaufen wollen oder ob das nach wie vor für uns Verbrennermarkt bleibt. Oder was genau die Strategie ist für China. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die USA.
Ja, genau, macht total Sinn. Ne? Haben wir letzte Woche drüber geredet, dass da das VW sich in Anführungsstrichen Zeit lässt, beziehungsweise die Lage sondiert. Einschub, ne? Mittlerweile halt nach unserem Talk kam jetzt raus, dass VW direkt mit der US-Regierung drüber verhandelt, ein Audi-Werk dort drüben in den USA zu bauen und dort eben auch zu produzieren. Wer sich erinnert, ne? Also in der Volkswagen-Gruppe ist Porsche und Audi sind die beiden Marken, die am stärksten betroffen werden von den Zöllen, weil die eben zu 100% nicht in den USA produzieren, beziehungsweise in Deutschland im Fall von Porsche ist es Deutschland, dann eben alles dort importieren oder exportieren müssen nach in die USA und entsprechend von den Zöllen getroffen werden. Insofern ist es interessant, zu sagen, zumindest bei der Marke Audi, wo es von Volumen Sinn macht, sozusagen eine eigene Fabrik zu bauen, dort drüber zu gehen. Für Porsche selber macht das keinen Sinn. Also da sind die Stückzahlen zu klein, um zu sagen, du willst jetzt die Produktion aus ich sage jetzt mal, Zuffenhausen abziehen und das dann in den USA bauen. Das scheint mir zumindest zahlenmäßig schwierig zu sein, aber bleibt sich da treu, der Oliver Blume, und finde ich, offensichtlich keine Antwort drauf. Da sitzen vielleicht viele schlaue Leute dran, das jetzt zu überlegen, aber es scheint jetzt intuitiv zu sein, dass man vielleicht auch, also Strategie bedeutet halt eben auch, was man nicht macht oder vielleicht gerade das, was man nicht macht. Und wenn man sagt, man möchte eher ein sehr relativ kleiner Autobauer sein, ne? Porsche baut so 320.000 Autos verkaufen im Jahr, sowas und im Dreh. Dieses Jahr letztes Jahr ein bisschen weniger wegen dieses China-Einbruchs, aber sagen wir perspektivisch vielleicht 350.000. Und dann sagst du, du gehst eben voll auf Marge wieder und verkaufst das, was der Markt, und das ist dann immer noch eine Nische, auch beim Preispunkt, was der Markt eben haben will. Und das wird wahrscheinlich dann Verbrenner sein, glaube ich. Denn das ist ein Fahrgefühl und ein Geräusch und alles drum und dran, das wofür Leute eben zahlen, ohne Frage. In China wird das auch so sein. Und ich glaube natürlich, also es ist natürlich, ne, wenn 80% des Marktes elektrisch ist, dann, so hart es klingt, macht es für das Klima keinen großen Einfluss mehr, ob da noch ein paar tausend Porsche irgendwo rumfahren. Vor allen Dingen nicht, wenn die so vintage sind und nur 500 Kilometer im Jahr gefahren werden. Was jetzt für den 911 nicht stimmt, das ist ja ein Alltagsgegenstand. Aber finde ich, bin gespannt, wie das wird.
Ich kann mir auch vorstellen, dass sie erstmal, haben die auch in der Vergangenheit gemacht, auch komplett aus dem chinesischen Markt rausgehen.
Ja, genau.
Ein, zwei Jahre.
Genau,
sich überlegen, was sie da machen, genau. Und dann vielleicht zurückkommen mit einer neuen Herangehensweise.
Also eins ist klar, du kannst nicht, wenn du nicht mitstinken kannst, und das sage ich jetzt, ist jetzt gar keine technische Bewertung, ja, sondern es ist einfach, der Markt hat gesprochen, ja, und die Chinesen subventionieren das massiv, die können es aber auch billiger produzieren und jetzt haben die natürlich die Skaleneffekte, kopieren 1:1, was der Taycan da gemacht hat, am Design etc., also auch nicht, also wird mit harten Bandagen gekämpft, dann ist es vielleicht cleverer, sein Geld zusammenzuhalten und die Marke vor allen Dingen zu schonen und nicht kaputt zu machen und dann irgendwann wiederzukommen. Das glaube ich auch.
Hast du das mitgekriegt mit dem SU7, mit diesem Porsche Taycan, mit der Kopie, dass der Grund ist dafür aktuell, dass die chinesische Regierung ausgerufen hat, dass autonomes Fahren offiziell als Ausdruck und als Technologie nicht mehr in China verwendet werden darf, weil vor ein paar Wochen sind 3 Leute beim Unfall unglücklicherweise ums Leben gekommen.
Mit welchem Auto?
In China.
Ja, genau, aber mit welchem Auto sind die gefahren?
Mit diesem SU7, das ist von Xiaomi, Porsche Taycan.
Ich habe SQ7 verstanden, ich sage so, jetzt hast du mich völlig am... Erzähl mal zu Ende, weil also ich habe 2-3 Sachen dazu gelesen, die eigentlich noch auf was anderes hindeuten. Warum die chinesische Regierung die AGBs sozusagen verändert, was du werben darfst und wie du was nennen darfst beim autonomen Fahren oder full...
Jetzt wird es ja ein bisschen dicey hier. Also die offizielle Message ist, aufgrund dieses Unfalls sieht die chinesische Regierung oder die Menschen, die dahinter stehen am Ende des Tages, sehen die aktuelle Autogeneration für ungeeignet, als autonom fahrende Fahrzeuge tituliert zu werden. Und deshalb darf es aktuell nicht genutzt werden in Verkaufsprospekten, auf Webseiten, also bei allen Fahrzeugen, die im chinesischen Markt verkauft werden, ist diese Titulierung autonom fahrende Fahrzeuge nicht erlaubt. Seit 2 Wochen.
Ja, also das trifft, also hast du diese Xiaomi SU7, das trifft natürlich auch ein BYD mit ihrem God's Eye oder zumindest, also würde ich sagen, Level 2++ und du kannst halt, hast relativ viele Funktionalität, die Driver Assistance anbieten, die müssten es auch ändern, aber der Haupttarget scheint doch Tesla zu sein, die ja mit FSD, das ist zumindest das, was ich habe witzigerweise heute Morgen nochmal gelesen, und das ist jetzt, ich will gar nicht, ich glaube, es ist keine Verschwörungstheorie, also ich glaube, dass die chinesische Regierung im aktuellen Klima auch versucht, dort nochmal speziellen Druck auf Tesla auszuüben, neben dem Druck, den sie schon erzeugen, indem sie halt da 85 BEV OEMs in den Markt gelassen haben und die entsprechend die Preise kaputt gemacht haben, dass diese Veränderung der AGBs, dass du eben nicht mehr mit diesem, also FSD kann, also Full Self-Driving Mode, welche Version auch immer, 13, 15, was auch, ich glaube 13 ist die aktuelle, dass du das nicht mehr als Tesla bewerben darfst, weil das wohl ein relativ großes Verkaufsargument immer für die Chinesen war, neben der Brand, die sie eigentlich ganz cool fanden. Und das haben sie dann weitergesponnen, sozusagen, dass dieser initiale Wechsel nach dem Motto, du darfst da nicht mit werben, nur der erste Schritt von mehreren ist, die letztlich darauf abzielen werden, dass nur noch chinesische Anbieter das erfüllen können und damit der Tesla einen sehr, sehr schweren Stand hat. Und zwar nicht nur in der Marketingkommunikation, sondern irgendwann auch de facto dort Fahrzeuge verkauft zu bekommen. Das habe ich wirklich, also heute Morgen durch einen Zufall bin ich ins Rabbit Hole gekommen und es waren jetzt auch ordentliche Quellen. Ich gucke gleich noch, nee. Also es klang halbwegs plausibel.
Das macht total Sinn, ja?
Es klang halbwegs plausibel. Ich bringe es jetzt nur nicht sozusagen, ich kann es jetzt nicht rechtlich genau aufdröseln, was da genau, warum ich gedacht habe, das macht irgendwie Sinn. Zumindest sollte man das im Auge behalten.
Die Storyline ist ja total kohärent. Ja,
ja, genau. Also sagen, zumindest sollte man das im Auge behalten. Zellen
versuchen wir dem Elon Musk irgendwie noch nahe zu treten, der ja jetzt auf 1-2 Tage die Woche reduziert hat.
Kommen wir gleich dazu, ja. So, und das musst du natürlich, wenn du sagst, du willst Elektromobilität auf der Welt dominieren und das ist eine Vorgabe der chinesischen Zentralregierung, dann musst du natürlich erstmal brechen, dass Tesla da eigentlich führend ist. Also jetzt war BYD und Tesla waren so in den Verkaufszahlen relativ nah beieinander. Das hat sich jetzt seit diesem Quartal auch erübrigt. Kommen wir gleich drauf. Aber ich glaube, dass da, also in der westlichen Welt haben sie ein reines Brandproblem, meiner Ansicht nach. In China kriegen sie auch ein rechtliches Problem. Das ist einfach nur ein bisschen, die Temperatur wird hochgedreht, so scheint es mir. Und deswegen war der Unfall ist trotzdem tragisch. Und ich glaube, das ist der richtige Aufhänger. Das ist der Grund, warum die chinesische Regierung das macht. Aber es schien mir halbwegs plausibel, dass die Art und Weise, wie das umgeschrieben wurde, schon auch so geschrieben wurde, dass es besonders Tesla jetzt schwerfällt, dort mit ihrem, vor allen Dingen FSD, mit dem sie ja hausieren gehen überall, zu punkten zu dürfen. Initial Schritt 1 jetzt erstmal in der Kommunikation, in Anführungsstrichen eine Werbebroschüre neu drucken, das ist jetzt, ne, das tut jetzt keinem weh, aber dass das eben der erste Schritt nur ist, dass du es dann enger ziehst, das Netz, engmaschiger machst das Netz. Genauso wie es bei Batterien ja auch schon zurzeit machen. Ne? Es gibt irgendwie neue Teststandards für Batterien, die letztlich nur CATL und BYD erfüllen können und andere Anbieter totale Schwierigkeiten haben werden. Diese Sicherheitsstandards, die sicherlich gut sind, oder richtig, also ist nicht ausgedacht, aber das ist natürlich sauschwer dann für Leute, die eben vielleicht noch nicht die Scale haben oder nicht genauso produzieren, das zu machen. Also die chinesische Regierung verfolgt da schon sehr clever ihre eigenen Ziele.
Apropos clever, ich finde, so wie jetzt gerade die deutschen Automobilhersteller, vor allen Dingen Mercedes und Volkswagen als Gruppe in Shanghai bei der Autoshow auftreten, das ist schon echt gut. Und auch die Modelle, die sie vorstellen, vor allen Dingen VW-Gruppe oder VW-Marke mit drei Prototypen, das sind wirklich gute Fahrzeuge, so auf den ersten Blick, die das Potenzial haben, da wirklich wieder Wind zu machen. Dürfen wir nicht vergessen, VW war einer der größten oder der größte Autoverkäufer oder Hersteller in China für fast 20 Jahre.
Ja, genau.
So, und das haben sie jetzt komplett abgetreten. Die Fabriken in China für die VW-Gruppe sind ausgelegt für bis zu 5 Millionen Fahrzeuge im Jahr, die produziert werden. Letztes Jahr wurden ungefähr 2 Millionen verkauft. Und mittelfristig geht man davon aus, dass 2 bis 3 Millionen Fahrzeuge in China verkaufbar sind und bleiben. Wenn das Level gehalten werden kann, das wäre schon gut. Und diese neue Modellreihe, die sieht wirklich gut aus, muss ich sagen.
Die neue Klasse von BMW auch wieder, glaube ich, groß vorgeführt in Shanghai. Ist es das? Ja. Das ist oft nicht dasselbe, was wir bei der CES gesehen haben. Oder gibt es da technologisch nochmal irgendwie?
Nö.
Nee, okay.
Nee, BMW hat wirklich einen großen Wurf gemacht mit der neuen Klasse, hat sich da auch Zeit gelassen, hat da aber ein Auto gebaut, das wirklich so, viele reden drüber, die haben es wirklich gemacht, so Digital First ist. Mhm. Hat jetzt nicht so 20 Displays, wie manche chinesische Fahrzeuge haben, sondern das reduziert auf wirklich die User Experience. Ich gehe davon aus, dass auch von dem Price Point, den sie da erreichen können, das wird so um die 30.000 Euro kosten in Shanghai, wenn das nächstes Jahr dort verkauft wird, oder China. Das wird gut funktionieren. Einzige, was also auch im Wettbewerb gegen BYD oder je nach Tarif oder Steuerentwicklung im Vergleich zu Tesla, die sind gut aufgestellt. Dieser Abgesang der deutschen Automobilhersteller in China, den sehe ich nicht. Die werden sich jetzt ein bisschen schütteln noch die nächsten 12 Monate, und dann wird es aber wieder rund gehen, wenn nicht ein globaler Zollkrieg dazwischen kommt. Ja,
ja, oder ein richtiger. Leider zur heutigen Zeit kein Witz mehr. Ja, it's not the first rodeo, würde man auf Englisch sagen. Also ich glaube, auch wenn man da mal durch die letzten 30, 40 Jahre geht, es war jetzt nicht immer nur jedes Jahr Wachstum. Ich glaube schon auch, dass sie sich berappeln. Und ich finde auch, also die besonnene Reaktion auf diese ganzen Zölle, ich meine, Klammer auf, was sollen sie auch sonst machen, aber diese besondere Reaktion zu sagen, okay, man muss sich jetzt angucken, man muss sich der Realität anpassen, aber man soll es auch nicht die Flinte ins Korn schmeißen, das zeigt ja schon darauf, dass das eigentlich Organisationen sind, die mit solchen Veränderungen klarkommen und auch klarkommen müssen. So, das bedeutet aber immer noch für uns hier in Deutschland, dass ich glaube, wir über die Strukturen irgendwann sprechen müssen, die diese OEMs sich aufgebaut haben, inklusive der Tarifverträge und der Mitbestimmungsrechte und so weiter, die letztlich dafür sorgen, dass wir nicht wettbewerbsfähig bleiben können. Das sind einfach wirklich sehr, sehr teure Strukturen aus meiner persönlichen Sicht, die eben besonders dann zutage treten, wenn es dann eben mal knapper wird und man sich entsprechend anpassen muss. Denn das, was mal irgendwie 20-30% hochgegangen ist, muss man vielleicht mal um 10 oder 15% auch wieder cutten dürfen oder zumindest umverteilen müssen, dürfen und können. Und da scheint Deutschland wirklich massiv gehemmt, und die neue Bundesregierung hat da leider nichts zu im Wahlprogramm stehen. Aber ich glaube, dass das mittelfristig ein Thema wird, das, mit dem wir uns befassen werden müssen. Und das wird auf jeden Fall Schlagzeilen machen. Und es wird richtig, richtig knallen in diesem Land. Und ich glaube aber, dass das an der Zeit ist. Ich glaube, dass das einfach so eine Krise jetzt ein paar Sachen, Sollbruchstellen zutage fördert, die einfach mal diskutiert werden müssen. Wo jeder weiß, auf beiden Seiten, bin ich mir 100% sicher, dass wenn du mit Verdi ein Bier trinken gehst abends, die dir auch sagen, jede Locke, die wir dort haben und machen und können, das ist vielleicht dann doch nicht so gut. Und andersrum würde jeder vielleicht aus dem Management auch sagen, hey, pass auf, unsere Managementstrukturen oder dies und das, wie wir das fahren, das muss gegebenenfalls auch nicht so sein. Da müssten wir uns sinnvoll anpassen. Ich ich glaube, dass da eine Veränderung kommen muss und vielleicht wird das, und die Automobilindustrie ist eben die Vorreiterindustrie in Deutschland aus meiner Sicht und allen voran natürlich VW, wo das Land Niedersachsen direkt dran beteiligt ist, dass solche Diskussionen kommen. Also also sie gab es Ende letzten Jahres, ich fand die überraschend schnell vorbei, also wahnsinnig gut gemanagt, aus meiner Ansicht. Ich glaube, der CFO war da maßgeblich dran beteiligt, der Arno Antlitz. Also wirklich geräuschlos ist das ja weggegangen, aber ich glaube, es wird wieder hochkommen. Ja.
Die krasseste Zahl, die mir im Kopf geblieben sind, was diese ganze Effizienzthematik angeht, ist Vergleich VW Toyota. Toyota nach wie vor größter Automobilhersteller der Welt. Knapp 12 Millionen Fahrzeuge mit 180.000 Mitarbeitern. VW knapp 9 Millionen Fahrzeuge mit 400.000 Mitarbeitern. Ja, also das ist schon Fragezeichen, warum das so ist. Ne? Und das kann man nicht nur auf eine diversifizierte Modellreihe und gespiegelte Arbeitsteams zurücklegen, sondern da muss es inhärent ein Thema geben, was man adressieren muss. In dem Zusammenhang auch, hatten wir kurz vorher jetzt vor dem Call noch zugeschrieben zu Rivian. Er war ja ein Investment oder ist nach wie vor ein Investment von VW. Letztes Jahr announced, 5,7 Milliarden US-Dollar sollten investiert werden oder werden investiert. Rivian baut im Quartal so um die 8.000 Fahrzeuge, davon ungefähr 60%.
12.000 jetzt letztes, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen oder 10.
12.000?
Ich glaube, ich habe heute Morgen mal geguckt, weil ich eben mir die Tesla-Zahlen nochmal, ich wollte mal angucken, Shakers and Movers. Aber egal, vielleicht lüge ich auch. Also auf jeden Fall wenig.
Guck nochmal.
Ja, warte mal. Q1 Rivian Sales.
Ich dachte, es wären 8.600 auf dem niedrigen Niveau wie letztes Jahr. Also auf dem gleichen Niveau.
Warte mal. Ey, man kann ja auch, wenn man so Research macht, ne, kennst du das? Du kommst auf diese ganzen News-Seiten, dann hast du diese nur Pop-Ups. Hast du nur Pop-Ups und nur, ey, es macht mich völlig irre. Delivered 8.640, genau, aber ich hatte irgendeine, was hab ich denn für eine, ich hatte irgendeine 12.000. Ah, okay, ja. Ich bin natürlich meiner Zeit hinterher. Letztes Jahr waren es 13.000. Okay,
letztes Jahr, alles klar. Im Quartal, Q1, im letzten Quartal.
Quartal über Quartal, genau. Also sozusagen, hier über hier sind 20% zurückgegangen. Also jetzt 8.700, stimmt.
Ja, genau. Und davon sind ungefähr 60% sind diese Lieferfahrzeuge für Amazon. Der Rest sind wirklich Consumer-Fahrzeuge. Die haben letztes Jahr 4,7 Milliarden US-Dollar Verlust gemacht, Rivian. Waren nach ihrem IPO 23 150 Milliarden bewertet, der Gründer, damit zum Milliardär geworden. Und eine Zahl, die mich heute Morgen wirklich erstaunt hat, er hält also noch 0,3% an Rivian und das sind mittlerweile äquivalent zu 35 Millionen US-Dollar Vermögenswert. Also wenn man das mal hochrechnet, sagen wir mal auf 1% sind es dann 90 mal 100 sind es 90 Milliarden.
Das ist 9 echt,
Milliarden.
9,
nein.
Das ist 90 Milliarden. Ich habe gerade was gelesen, ja. Aber die Zahl hat gerade, also 0,3 von wie viel?
0,3% sind 35, jetzt genau. Dreisatz, sind 35 Millionen. Also 1% ungefähr 90 Millionen und 100% sind 90 Milliarden.
So. Rivian, guck mal direkt mal nach. Ich bin gerade bei dir. Ich habe nämlich.
Kannst du einfach ausrechnen.
Ich weiß, aber. Der Market Cap sind 13 Milliarden. 10 hoch 9.
Okay.
10 hoch 9. Und genau. So, ja, sehr, sehr gut. Wir haben ja immer gesagt, dieser Podcast wird nicht geschnitten. Das schneiden wir einfach raus. Wir schneiden einfach sofort raus. Nein, das schneiden wir nicht raus.
Na, ich möchte es trotzdem wissen, wie viel 90 Millionen mal 100 ist. Ist früher morgen.
9 Milliarden.
900 Millionen, 9 Milliarden. Ja, nicht 90. 9 Milliarden, so ist es nämlich.
Ja.
Also mit 13 genau. Milliarden, da und, war und, ich ja gar
und
nicht so weit weg.
Und 35 Millionen mal 3, 35 Millionen ist dann sind halt 12. Nicht ganz.
Ja. So. Ja, okay. Guck.
Deswegen kommst du auf 13 Milliarden. So, aber ja, also, das ist natürlich. Also, mehr Glück. Also, sag mal so, zwei Seiten haben wirklich diesen Deal gebraucht und deswegen kam der zustande zwischen Volkswagen. Wie gesagt, ich finde es klug, da zu sagen, hey, man muss mal akzeptieren, dass man vielleicht partnern muss mit XPeng. Entschuldigung, ich muss es einmal pro Folge sagen. Und und
pass mal auf, zur 100. Folge gibt es eine Probefahrt in einem, ja?
Ja, 100%.
Wenn wir 1000 Folgen schaffen, schenke ich dir ein.
Bam, bam. Okay, 1000 Folgen. Also schaffen, das ist ja sozusagen ein Quell der Freude und Energie für mich. So, witzig, 29 Minuten haben wir jetzt geredet und wir haben eine Agenda vorbereitet und haben noch nichts davon besprochen. Das gefällt mir sehr gut. Es gab diese Woche, wenig überraschend, wirklich, es gab eine Nicht-Überraschung und eine sehr große Überraschung im Hause Tesla. Hierzu Nicht-Überraschung, die Leute finden Tesla gerade scheiße. Also, kleiner Spoiler, also irgendwie Net Income war im Q1 knapp $400 Millionen. $405 Millionen bei Tesla. Das sind 70% weniger, ein bisschen mehr als im letzten Jahr. Das ist schon ein dramatischer Einbruch. Jetzt muss man dagegen noch halten. Tesla, also es gibt eine Regulierung in den USA, wo eben nicht Elektrohersteller Zertifikate kaufen müssen von Elektrofahrzeugherstellern. So, also dieses Credit-Business ist je nachdem relativ groß bei Tesla, weil tada, die stellen Elektroautos her und viele andere eben nicht oder nicht genug. Dieser Credit-Trade letztes Jahr, in dem Quartal sind $550 Millionen ungefähr oder 580, irgendwas in dem Dreh. Long story short, Tesla ist eigentlich unprofitabel, dieses Quartal. Ohne diese staatliche Incentivierung, dass man diese Kredite verkaufen kann und eben auch, also die anderen sie kaufen müssen. Und zur Preissetzung etc. können wir nochmal sprechen. Das ist jetzt, aber sei es drum. Also sozusagen der Preis letzte Quartal war eben so groß. Wäre Tesla unprofitabel gewesen. Der Gesamtelektromarkt, also ich hab's nur mal für Europa geguckt. Irgendwie 2% sind weniger Autos verkauft worden in ganz Europa, also über alle Antriebsarten hinweg. 1,9% weniger. Aber Elektro ist hochgegangen. Also Elektro macht jetzt mittlerweile 15,2% von allen Neuverkäufen in den USA aus. Also ist in Europa aus. In den USA ist ähnlich. Das ist zweistellig, aber ich glaube, es ist nicht bei 15%, sondern eher so bei 12 oder 13. Also es ist ein wachsender Markt. Tesla bricht aber ein. Tesla hat irgendwie 330.000 Fahrzeuge verkauft, anstatt der, ich glaube, 400.000, 420.000, die sie mal initial gesagt haben, die sie im ersten Quartal verkaufen wollen. Analysten haben schon gedacht, das sind nur 390.000 oder 380. Mhm. Das haben sie nochmal massiv unterboten. So viel, so klar. Was hat uns jetzt alle überrascht diese Woche? Was hat denn der Tesla-Kurs gemacht?
Hast du gesehen? Der ist durch die Decke gegangen.
Der,
ne?
Ist, 8%, der ist 8% hochgegangen.
Ja.
Entschuldigung, dass ich da lachen muss, weil das ist dermaßen absurd. Das ist wirklich so, weil, also, warum sich jetzt ein Kurs wie bewegt, ist ja immer so ein bisschen, also, ist schwierig.
Ja, dann Kommentatoren
sind sich alle einig, dass die Ankündigung von Elon Musk, 2 Tage die Woche jetzt nur noch Doge zu machen und den Rest der Zeit sich, hat er nicht gesagt, er ist clever, mehr Zeit für Tesla zu verwenden, haben alle gesagt, Mensch, der Messias kommt zurück, jetzt wird alles besser. Also mit Sicherheit tut das seiner Firma Tesla gut, wenn er dort mehr Zeit verbringt. Aber in Anbetracht der wirklich katastrophalen Zahlen frage ich mich, wie rational ist da so ein Markt? Also die sind jetzt immer noch bewertet, wir haben das ja mal gezeigt, die haben jetzt einen Sharepreis, der ist, jetzt habe ich gestern gesehen, ach, das ist jetzt alles Euro, scheiße, warte mal. Also die sind bei 785 Milliarden US-Dollar gerade bewertet. Das ist immer noch, ne, Faktor 15 irgendwie von allen anderen in dem Markt. Also Toyota ist dreistellig, die sind nicht mal 15, aber das ist immer noch 5-mal mehr als ein Toyota. Und 8% bei dem Volumen ist einfach mal, das ist eine Menge Geld, die das hochgeht, obwohl du deine Zahlen getankt hast. Und das ist ja strukturell. Also die Probleme, die die Brand in den USA und in Europa hat, die sind mit der Person Elon Musk verbunden. Und in China ist es verbunden damit, dass die chinesische Regierung dir über kurz oder lang immer weiter versuchen wird, die Luft abzudrehen. Mal ganz abgesehen davon, dass du vielleicht gar nicht mehr die Raw Earth und so weiter bekommen wirst, um deine Batterien zu bauen. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Also es sind wirklich strukturelle Probleme. Und dann geht der Stock hoch. Das finde ich schon bemerkenswert.
Ja, da wird er wahrscheinlich zukünftig nicht mit Ankündigungen hinterm Berg halten, ne? Also ob es die
Wir warten halt auf Austin, fahren, oder?
Flotten sind.
Ja, genau.
Dann ja, Austin, genau. Dann Optimus, der Roboter, der dann vielleicht nicht mehr ferngesteuert wird, sondern autonom wirklich da dir ein Omelette machen kann in der Küche.
Ist der Optimus mitgelaufen bei diesem Marathon in China?
Nee, das war ein chinesisches Unternehmen, wo drei Chinesen hinterhergelaufen sind mit einer Fernbedienung. Ja.
Hab ich, also, das habe ich gesehen.
Haben da auch keinen Hehl von gemacht. Der hat auch irgendwie für einen Halbmarathon 2,5 Stunden gebraucht oder so. Also,
keine ja, aber starke Zeit. Aber er hat es gemacht. Also, ich glaube, ich finde ja beeindruckend, dass der Akku und so, also, dass die Batterie so lange gehalten hat. Das ist ja mein, ne, also, es ist ja wirklich Heavy Duty dann. Also, jetzt zwar ohne Gewicht extra, aber da musste ich ja wirklich bewegen oder joggen. Fand ich jetzt irgendwie schon beeindruckend. Dass
da hast du jetzt aber auch ein weiteres Passionsthema von mir aufgemacht, nämlich die Physik des Laufens.
Und nein, das ist, ja, ja. Machst du so Laufanalyse auf so Laufbändern und solche Sachen?
Klar, klar. Wenn du Triathlon machst, dann musst du das irgendwann mal dir anschauen, ob du einen extremen X-Beine hast und da vielleicht gegensteuern möchtest.
Pierre Littbarski? Nee, der hatte Oberbein.
Ja, weil sonst hast du einen Knieabrieb.
Okay,
so viel. Nein, am Ende des Tages, worauf ich hinaus möchte, ist der menschliche Körper, und da sind Roboter am Ende des Tages auch, und auch diese Laufroboter in China hat genau dieses Prinzip genutzt, und zwar ist das Prinzip des Pendels. Ja,
ja.
Und, das heißt, Arme und Beine, wenn du effizient läufst, laufen immer gegensätzlich. Und dadurch kannst du sehr effizient laufen. Und Roboter, also humanoide Roboter, die auf zwei Beinen laufen, haben eine sehr viel höhere Reichweite, wenn du eben halt dieses Pendelprinzip auf gerader Strecke machst. Das ist natürlich entscheidend als Fahrzeuge zum Beispiel auf Rollen oder auf Ketten. So, okay. Daher hat mich die Reichweite jetzt nicht gewundert. Die Geschwindigkeit war auch okay, ja. Warum der das nicht autonom gemacht hat, weil das, also ganz ehrlich, so eine Marathonstrecke laufen.
Genau, alle laufen in die gleiche Richtung. Du bist nicht schnell. Ja, ja, hätte ich auch gesagt, dass das.
Das ist das Einzige, was mich wundert.
Aber es sind halt blöde Kamerabilder, wenn die halt so einen Typen zermatschen.
Umlaufen, ne?
Ja, ja, das kommt immer schlecht an.
Ja, okay.
Zurück zu unserem 8%-Problem. Also ich glaube auch, dass der Markt, ich bin sicherlich nicht schlauer als der Markt. Also sie scheinen das gut zu finden, sie scheinen daran zu glauben, dass Elon das bei Tesla drehen kann, ja, dass er neue Modelle auflegt und dass er eben die Probleme löst. Bin ich sehr gespannt, also das, weil das Problem er selber ist, zumindest in meiner Wahrnehmung. Und das meine ich nicht politisch, also sozusagen, also haben wir darüber geredet, jetzt irgendwie Tesla und diese ganzen Aufkleber hinten dran. Ich habe das gekauft, bevor Elon verrückt wurde und so. Irgendwie, das so ein Virtue Signaling finde ich immer schwierig. Dürfen die Leute gern machen, aber nichtsdestotrotz, offensichtlich ist das Problem mit ihm direkt verbunden, wie er es dann durch mehr Arbeit, also wie der Markt sagen kann, jetzt ist er dann mehr für Tesla unterwegs, dass das Problem erstmal löst. Mal sehen, vielleicht über Zeit, weil die Schlagzeilen andere werden. Das Zweite ist offensichtlich, dass der Markt immer noch glaubt, also er hat im Earnings-Transcript auch wieder gesagt, also Millions of self-driving cars, autonomous cars, Entschuldigung, werden 2026, hat er 26 oder 27 gesagt, es ist auch egal, also Millions of autonomous cars werden auf den Straßen sein. Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich muss das Transcript nochmal lesen. Vielleicht hat der chinesische Anbieter gemeint, aber irgendwas scheint der Markt dort einzupreisen. Ich finde die Reaktion, also absolut gesehen im Vergleich zu allen anderen Automakern, als auch relativ gesehen, also das, was man jetzt noch erwarten kann in Zukunft von der Marke, von dem selber, wundert mich, ehrlich gesagt. Das muss man dazu sagen.
Also,
ja. Bitte?
Ja, jetzt vom Gameplan, ja, können wir mal überlegen, was sind so die Optionen, die er machen kann. Er kann langsam verbluten, indem er, also mit Tesla insgesamt, sollte die Nachfrage gering bleiben oder sich noch weiter reduzieren. Er hat so viel Kapazitäten weltweit aufgebaut, in China, in Europa, in Amerika, dass er in der Höhe bis zu, sage ich, dass die Fabriken sind noch nicht voll ausgebaut, aber bis zu 10 Millionen Fahrzeuge im Jahr bauen kann, global, mit Tesla. Jetzt hast du gerade ausgerechnet, 400 Millionen im Quartal, das sind im Jahr vielleicht 1,6, sagen wir 2 Millionen, hat er, glaube ich, letztes Jahr, 2,3 Millionen haben Tesla letztes Jahr verkauft.
Das ist ungefähr 1,8. So viel wie 1,8. 1,8, 1,9 haben die verkauft.
Also die finalen Zahlen?
Ja, so 20, ja. Ja, okay, so 20, ich kann immer nachgucken, aber so 20% ja. weniger als so ein BMW und Mercedes. Ne? Die sind über 2,3, 2,4 und Tesla war 1,8 und BYD war eben, das war immer dieses Rennen. Also sozusagen BYD hat es, also rein elektrisch, nicht Plug-in-Hybrid und so weiter, auch in dem Drehverkauf gehabt. Das hat man mal nachgeguckt.
So, genau, jetzt zu dem Gameplan zurück. Das heißt, er hat quasi Faktor 5, kann er mehr bauen, wenn er alles komplett hochfährt. Du brauchst eine Minimalauslastung, um profitabel zu sein. Gehen wir mal davon aus, dass er 1,5 Millionen Fahrzeuge Minimum im Jahr verkaufen muss, damit er über alle Standorte hinweg, nicht auf Standort gerechnet, sondern Tesla insgesamt profitabel operieren kann. Mit einer vernünftigen Profit-Margin.
So. Genau, also man muss dazu sagen, ne, die hat eine Profit-Net-Income-Marge zwischen, sag ich mal, 5,5 und... Also Q4 letztes Jahr waren 11%. Also haben sie, da sind natürlich viele Credits und so weiter wieder drin, aber die haben eigentlich so zwischen 1,5 und 2,2 Milliarden.
Genau das ist genau das Thema. Also oder die Frage ist halt, was das ohne Carbon Credits ist am Ende
und
des
ohne
Tages.
Die Energy Unit natürlich, ne? Die ist zum Beispiel gewachsen, 15%, und die hat auch eine 40% Marge oder 45% versus die 2%, die du jetzt gerade machst, oder 2,5. Net Income zumindest. Also ich glaube, das waren aber Operating.
Ich würde mal die steile Hypothese aufstellen, ja, dass er auf Hardware, also auf die Fahrzeuge Tesla, eine Marge hat von unter 3%. Also das heißt, 7% der 7-8% des Profits, wie, also relativ gesehen, also dann 80-90% des Profits wird gemacht aus Carbon Credits. Meine Hypothese.
Ja, also ich glaube, so. Geschäft ist ja so, du hast irgendwie 75% Car-Sales mit allem, was dazugehört, 15% Energy, also das ist da, wo sie Sonnenenergie, Solarzellen kombiniert mit eben großen Batterien, sozusagen industrielle Batterien verkaufen, um eben so Solarparks zu finanzieren etc. Das ist 15% gewachsen, das sind auf ungefähr auch so 12-13% vom Umsatz.
Ja, aber da ist viel, viel höhere Marge auch, dass das vom Trading kommt, ne? Also dadurch, dass die Energiepreise letztes Jahr weiter gestiegen sind, insgesamt verdienst du auch am Trading über diese Best, ne? Über diese Batterie-Storages, ja, diese großen Battery-Storages.
Aber er verkauft doch diese Anlagen. Also hat der Trading-Volumen, tradet er auf eigene Rechnung mit den Sachen?
Der Trade, so wie 1,5 Trade, da kommt, also ohne jetzt irgendjemanden so nahe zu reden wollen, da kommt hier die Idee her für 1,5, ne? Das, genau dieses Battery Trading quasi proprietary beim Hersteller bleibt, beziehungsweise beim Operator, also in anderen Worten bei Tesla. Da ist ja diese Heartbeat-Idee im entfernten Sinne dran entlehnt, ne?
So.
Aber worauf ich hinaus möchte, ich ganz kurz hier den Gedanken und dann, weil man muss ja auch mal ein bisschen provozieren hier. Wir sind ja nicht umsonst die Mobility Mavericks, ja?
Geil, komm raus damit. Ich bin ganz heiß.
Genau. Angenommen, er kann letztes Jahr 2 Millionen Fahrzeuge einfach gerechnet. Er kann bis zu 10 Millionen bauen weltweit, braucht eine gewisse Auslastung. Jetzt gerade stehen die Zeichen zumindest für die nächsten Monate darauf, dass er weniger Fahrzeuge verkaufen will, weil das hat ja auch immer einen gewissen Vorlauf von bis zu 6 Monaten. Also die Verkaufszahlen oder die Auslieferungszahlen in Q1 25, die wir sehen, sind Bestellungen von mindestens vor 6 Monaten, wenn nicht sogar länger. Heißt auch im Umkehrschluss, dass in 6 Monaten, wenn wir jetzt den Markt, die Marktstimmung verfolgen, wahrscheinlich nochmal weniger sein wird. Das heißt, er braucht eine minimale Auslastung. Ich gehe davon aus, von ungefähr 1,5 Millionen Fahrzeuge weltweit verkauft. Wenn alles, was drunter fällt, macht er für jedes Fahrzeug, das er produziert, Verlust, weil die Fabriken Fixkosten haben, die er nicht abgebildet kriegt. Was ich machen würde an Elons Stelle, bei der aktuell noch hohen Unternehmensbewertung, ich würde entweder über Fremdkapital oder selber Eigenkapital reinschießen, eine Flotte produzieren lassen, um die Auslastung der Fabriken aufzubauen. Ähnlich wie das ein Rivian im Kleinen macht mit der Produktion von Amazon-Transportfahrzeugen, würde ich jetzt anfangen, sobald ich dazu bereit bin, zumindest schon mal Teile, Komponenten oder ganze Fahrzeuge für diese autonomen Flotten zu bauen. Unabhängig davon, ob die zugelassen sind oder nicht. Um dann ready zu sein, sobald die Legislative sich ändert. In Bundesstaaten wie zum Beispiel Texas, aber auch anderen Bundesstaaten in den USA, China, Europa etc. Um dann eben halt an den Markt zu gehen und über dieses Service-Modell Kohle zu verdienen. Du kannst auch eine Firma gründen, über die du die Assets dann sehr schön abschreiben kannst über eine Zeit und das taucht dann nicht mehr in der Bilanz von Tesla auf. Tesla selber sieht aber so aus, als würden sie durch die Decke gehen, was die Fahrzeugbestellung und Produktion angeht. Das heißt, das ist ein Modell, was unheimlich gut funktionieren könnte und auch wahrscheinlich so gemacht wird, in meiner Hypothese, denn es würde auch diesen Kleinwagen von Tesla, der nächstes Jahr kommen soll, nochmal sehr viel günstiger machen. So, und damit hast du dann halt aus dem Stand raus eine Flotte von autonom fahrenden Fahrzeugen, die unmatched ist im Markt. Und damit wird er die nächste Story aufbauen von Tesla. Und wenn das so kommt, und davon gehe ich aus, dann auch wieder keine Kaufempfehlung für Tesla, aber wird die Bewertung von Tesla sicherlich nochmal eine ganz andere sein.
Ich überlege gerade. Also Tesla verkauft das an wen? Offensichtlich nicht an sich selber. Das ist doch Channel Stuffing, oder? Ich meine, du kannst doch nicht, also das haben ja schon, das ist ja gerichtlich bewährt mittlerweile. Also ich meine, das ist doch ein Problem.
Musk kann doch eine Servicegesellschaft, Tesla Servicegesellschaft oder nennt die anders, ja? Die nennt er dann nicht Optimus, sondern was weiß ich wie und nutzt die oder er macht einen Servicevertrag oder gründet einen Joint Venture zum Beispiel, auch finde ich eine gute Idee. Mit zum Beispiel Uber.
mit uns. Fände ich eine gute Idee übrigens, wenn das mit Uber.
Mit Uber zum Beispiel und sagt, pass mal auf, wir gründen eine Firma aus, ihr gebt Kapital rein in diese Firma und wir geben die Fahrzeuge rein. So, dann hast du...
Will er ja nicht, ne? Er will ja komplett vertikal integriert sein. Er möchte ja sozusagen alles, er kennt die Owner von den Fahrzeugen selber und bietet denen dann an durch eine Software, du kannst dein Robotaxi dann sozusagen
schicken. Hat er behauptet, glaube ich nicht, dass er das machen wird, weil Nutzer von Tesla-Fahrzeugen nach wie vor, also gibt es auch Studien zu, haben fast eine Liebesbeziehung zu ihren Fahrzeugen, es sei denn, sie haben diesen Aufkleber hinten auf der
Das ist auch eine Form von Liebe. Ablehnung ist auch eine Form von Anerkennung. Ich finde, das ist einfach verschmähte Liebe.
Stockholm-Syndrom ist das ja.
das müsste ich mir nochmal... Also okay, du verkaufst es, das Geld fließt und du baust das sozusagen auf Halde.
Es fließt kein Geld, du machst dann quasi eine Asset-Transition.
Ja genau, so. Aber kannst du dann den Revenue... du hast die Fahrzeuge nicht mehr auf der Bilanz, also es ist kein Working Capital von dir mehr, sondern Inventar, wo dann jeder sagt, wann gibt's den nächsten Price Cut bei Tesla, sondern du sagst, die stehen halt irgendwo anders rum, auf Abruf, die Riesenwette, dass dieses Auto nur mit Kameras, das ist das nächste Thema, vollautonom dann fahren darf und sogar Personenbeförderung dann machen darf, also quasi à la Waymo, letztlich.
Das ist ja bekannt für Bold
Moves. Also ich habe eine Bookkeeping-Frage. Inhaltlich, strategisch, glaube ich, the man who does no risk, oder? Ist das nicht, wie Peter Thiel genannt hat in seinem Buch? Und das scheint ja, das wäre ja ein Move, zumindest mal über, wenn man glaubt, der Sturm geht in 12 oder 18 Monaten vorüber, dass man das vielleicht machen könnte. Das wären trotzdem eine Menge Fahrzeuge, die irgendwo rumstehen würden. Und ich weiß ja gar nicht, wie ist das dann? Wie lange kann Tesla einfach rumstehen, bevor die Batterie irgendwie Probleme macht oder bevor man das dort mal bewegen muss, weil die Reifen sonst nicht kaputt werden?
Muss ja nicht verbauen. Kannst ja erstmal das Chassis auf Halde bauen. Oder andere Komponenten. Ja, die Batterie brauchst du ja gar nicht kaufen. Also alles, was... Und Batterie sind ja 60-70% der Kosten von so einem Fahrzeug. Ja. Ist eine steile Hypothese. Alles andere, wenn er es nicht so machen würde, wäre ein konventioneller Automobilhersteller. Ich glaube nicht, dass er da Interesse dran hat.
That's the whole fucking point. Er ist ein konventioneller Automobilhersteller, er wird nur anders behandelt.
Ja, aber ich würde mit einer Positionierung von Tesla mich auf sowas zumindest nicht einlassen, weil damit ist die Bewertung auf garantiert zu 100% weg. Wenn er auch nur eine slightest Chance darauf haben will, dass Tesla weiterhin auf Kurs zu einer Trillion-Dollar-Company ist, dann muss er so ein Narrativ erstellen.
Das stimmt.
So, und da ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht bei 10%, 12% oder 15%, dass es funktioniert. Ja, bei der anderen ist es die Wahrscheinlichkeit bei 100%, dass er, wenn er eine BMW oder eine VW-Bewertung kriegt, auf Basis von Umsatz und Profitabilität, dann kann er es auch lassen. Ja, dann ist ja der Spaß raus. Da würde ich aber heute an seiner Stelle auch als Geschäftsführer rausgehen, meine Shares eincashen und sagen, ich mache das nächste.
Das ist, glaube ich, auch nicht so einfach, wenn man sieht, dass der Kurs trotz der Zahlen 8% hochgeht, nur weil er sagt, er verbringt, was er eh müsste, mehr Zeit bei dieser Firma, wenn er anfängt, Shares da zu verkaufen und andere Sperrenzien zu machen und rauszugehen, dann, also bei der, er muss es ja ankündigen, kannst du nicht einfach machen, ist ja regulated. In der Sekunde, wo er es nur denkt, ist die Bewertung komplett im Eimer. Dann geht die 50% runter und dann sind seine Shares auch, tada, nur noch 50% davon wert. Ich bin gespannt. Also ich glaube, dass er weiterhin ein Narrativ spinnen muss, 150%. Dass er jetzt dieses Austin-Thema, also wo er eben sagt, das erste wirklich unsupervised driving nennt das, glaube ich. Also sozusagen niemand sitzt im Auto. Ja. Es wird schon irgendwo ein Remote jemanden geben, das gibt es bei Waymo auch, gibt es bei anderen auch. Also du musst irgendwie, also Level 4 heißt immer noch, dass du im Zweifelsfall jemanden dazu wählen kannst, der das Auto, der dem Auto Anweisungen geben kann, etc. Oder teleoperated. Ich glaube, im Falle von Waymo ist sozusagen, die sagen dem Auto dann, also die fahren immer noch nicht selber, sondern die sagen einfach nur, hey, guck mal, das kannst du so und so einschätzen und dann trifft der Waymo trotzdem immer noch wieder die eigenen Entscheidungen, fährt halt am Feuerwehrauto vorbei über die durchgezogene Linie, ja, was sonst nicht darf. Ich bin gespannt, dass er dafür aber eine Schattenflotte jetzt schon aufbaut, um sozusagen die Grundlast in den Fabriken hochzuhalten. Das wird interessant. Das wird interessant. Man müsste auch mal validieren.
Letzter Gedanke dazu, hat jetzt nichts mit Verschwörungstheorie zu tun. Es ist aber auch so, dass Trump jetzt amerikanisches Aluminium, Stahl, Gas etc. massiv vergünstigt hat durch Subventionierung. Und das sind genau die Rohstoffe, die ein Tesla für die Produktion dieser, wie du es nennst, Shuttle-Flotte braucht. Ja? Das heißt, die ökonomischen Voraussetzungen für so eine Herangehensweise sind zumindest in den USA sind geschaffen. Und würde auch in der Größenordnung von allen Seiten, denke ich, unterstützt werden. Ich habe aber noch ein anderes Thema, was ich echt noch gerne mit dir besprechen möchte, weil ich es total spannend finde. Hast du Bock, nochmal über Komoot eine Runde zu sprechen?
Ich muss, lass mal machen. Komm, schnell. Komoot,
wer kennt das? Für den, der es nicht kennt, ist quasi ein auf einer Community basierende App, die in der Freizeit für Wanderer, Fahrradfahrer, Rennradfahrer, Mountainbiker etc. Konzipiert wurde. Hat aktuell ungefähr 45 Millionen Nutzer weltweit, 22 Millionen im europäischen Ausland, 18 Millionen in Deutschland, ungefähr 5 Millionen in den USA. Und die App wurde vor 2 Wochen gekauft von einem italienischen PE. Sie nennen sich selber Technologiefirma, nennen mit dem Namen Bending Spoons. Die haben auch schon bekannte Titel wie Evernote und WeTransfer gekauft. Und die Herangehensweise bei diesen, bei Bending Spoons ist häufig, dass sie Apps kaufen mit einer großen Install-Base, also vielen Nutzern, und dann expandieren, also nochmal Geld in Wachstum investieren, auch ungefähr im selben Maße, wie der Kaufpreis war. Der Kaufpreis lag, munkelt man, um die 300 Millionen Euro. Und danach allerdings bis 50% der Mitarbeiter entlässt, um die App all zu streamlinen und effizienter zu machen und die Zahlen zu optimieren. Komoot hat 35 Millionen Euro Umsatz gemacht mit 3 Millionen Profit. Letztes Jahr ist es wahrscheinlich ein bisschen gestiegen, so um die 40 zu 4, also ungefähr 10 Millionen EBIT. Was ganz spannend ist, die Firma wurde gegründet von sechs Gründern, die zum Zeitpunkt des Exits noch 53% an der Firma gehalten haben. Das ist wirklich
ganz
toll.
Ganz wenig VC-Geld drin, ne? Also war noch relativ schlank.
Ja, genau. Deshalb halten die noch die 53%. Die anderen Investoren, also die externen, waren zum Beispiel Daniel Hopp, Sohn von Dietmar Hopp, vom Gründer von SAP. Oder Philipp Schindler. Schindler ist ein oder war oder ist ein großes Tier bei Google hier in Deutschland. Mhm. Die haben alle schon relativ früh investiert. Ist einer der größten oder größeren Exits, wahrscheinlich der größte Exit 2025 in Deutschland und auch insgesamt einer der größeren Exits, wenn nicht sogar der größte App-Exit in Deutschland der letzten Jahre. Also Glückwunsch da an das Gründerteam.
Sau gut. Also das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Die App ist super. Tatsächlich benutze ich die regelmäßig oder mehrmals im Jahr, sagen wir mal so. Also die,
im Urlaub oder wo?
Im Urlaub, genau. Also ich plane jetzt zum Beispiel gerade unseren Urlaub. Wir gehen nämlich in den Schwarzwald und da hilft das. Dann kannst du nämlich einfach mal gucken. Gehst du drauf, guckst einen Ort an und sagst, wo sind da Mountainbike-Strecken? Und dann kannst du eben deine Airbnb danach aussuchen, wo eben viele Mountainbike-Strecken sinnvoll sind, die du auch mit den Kindern fahren kannst und solche Sachen. Aber jetzt erstmal, also Komoot. Also. Das Modell an sich ist mir nicht fremd. Ne? Also als wir Spark Networks Dating-Seiten betrieben haben, war das die gleiche Logik. Wir haben uns sozusagen Brands gekauft und haben halt gesagt, pass auf, das Online-Marketing und die HR-Department und das Finanzdepartment und, das kann ehrlicherweise, ob die jetzt eine Brand betreiben oder fünf oder 15, da hast du ein Operating Leverage, da brauchst du eben nicht linear gleich viele Leute. Und im Umkehrschluss ist das Gleiche draus. Also nicht nur, wenn du selber organisch wächst, sondern wenn du sagst, ich kaufe jetzt einfach dazu, dann brauchst du nicht mehr, dann hast du relativ viel Overhead, den du nicht mehr brauchst, den du bündeln kannst über viele digitale Produkte hinweg, auch wenn die so unterschiedlich sind wie in Evernote und in Komoot. Da hast du einfach Querschnittsfunktionen, die wenn du ordentliches Reporting hast, die ordentlich deine KPIs definiert hast, das kannst du über verschiedene Produkte hinweg gut tracken, denn nach dem Motto, wo du Werbung machst und was ein Install ist und was die erste Aktivierung ist und was vielleicht wie viel davon kaufen, das ist bei Evernote und bei Komoot, so blöd das klingt, relativ ähnlich. Der Funnel mag unterschiedlich sein, aber am Ende, wenn du das ordentlich aufsetzt und gute Leute da hast, dann skaliert das eben, dann können da mehrere Brands mit betreiben. Und das ist die Logik. Bei 300 Millionen, bei 40 Millionen Umsatz, 10% Marge zu machen bei dem rein digitalen Produkt, das größtenteils nutzergeneriert ist, ehrlicherweise...
Ist wenig, oder?
Ja. Und das meine ich jetzt in aller... Also nochmal, ich habe nie eine 300-Millionen-Firma selber gebaut, 53% angehalten etc. Also wer jetzt irgendwie glaubt, ich möchte die Komoot-Gründer da schlecht reden oder sonst was, überhaupt gar nicht. Nur Stolz und Anerkennung, die ich da für die habe. Aber das ist einfach, glaube ich, keine Marge, die man eigentlich da haben dürfte. Denn die müssten ja von den 40 Millionen, wie viel Rohertrag ist denn davon? Ich meine, was haben die für Kosten? Also die haben, klar, ein bisschen... Also die haben... die 30% Apple und Google, ne? Weil das ist rein, wird alles über die App vertrieben, wenn ich das richtig sehe. Okay, ja. Dann bist du schon in Anführungsstrichen nur bei 70%. Das müsste man vielleicht mal drehen, ob man das nicht irgendwie den Kauf auf...
Ich hab, glaube ich, irgendwann mal so ein Lifetime-Package gekauft auf deren Website. Das war
ja, genau, sowas musst du dann
8 Jahren gab es mal so ein Angebot oder irgendwie so, ja. Aber ob die das noch haben aktuell, weiß ich nicht.
Ja, aber das hast du gekauft. Die hatten eine Laufanalyse auch, oder? Da haben die geguckt, wie du läufst und dann...
Nee. Ich habe aber eine Zeit lang in Brandenburg gewohnt
da hast du es anstatt Google Maps benutzt, ne? Weil es da nur so Waldwege gab.
Da kannte ich mich überhaupt nicht aus und ich bin viel Rennrad gefahren und ich bin dann immer auf diese scheiß Kopfsteinpflasterpisten da gekommen. Ja? Und da brennt dir der Popo hinterher.
Ja,
das heißt, das, was Komoot wirklich toll gemacht hat, ist, du konntest asphaltierte Straßen auswählen.
Also, deswegen kann ich das nachvollziehen, dass das der ehrlicherweise der Antrieb ist für so eine Konsolidierung und für so ein PE dann auch so ein Multiple zu bezahlen, weil der natürlich sagt, pass auf, aus den 10 Millionen, aus den 10% Marge und 4 Millionen in richtigen Worten, kriege ich wahrscheinlich jetzt schon 5 bis 6 raus. Das ist, ja. Das ist schon mal 50% mehr. Und dann über Zeit sozusagen hast du noch mehr Synergien und das Risiko ist minimal, weil diese Brand und diese Nutzerbasis so gigantisch groß ist. Die dürfen nur nicht den Fehler machen, jetzt die Leute zu schröpfen zu früh. Das musst du musst das Produkt weiter mit Liebe behandeln und dann wirst du aber auch sehen, dass sie was am Pricing machen können und werden. Vielleicht kaufen sie sogar noch ein, zwei Sachen dazu, verbreitern das Angebot. Also
Sie haben gesagt, sie wollen vor allen Dingen USA expandieren.
Ja, genau. Das schien mir
sehr gut. Aber Multiple von 100 auf EBIT, ist das nicht ein bisschen steil?
Naja, aber sozusagen, die haben halt anders argumentiert. Ne? Die haben gesagt, pass auf, wir wachsen noch wie Sau, wir haben 10er Multiple auf den Umsatz. Das ist jetzt technologisch gesehen, ich meine, das ist Abo-Geschäft. Zwar B2C, aber das ist ein Abo, wenn ich es richtig sehe. Du musst dir die Churn-Zahlen angucken, würde ich jetzt behaupten. Also, ne, ich habe ja Dating-Seiten gemacht, Spoiler, da war der Churn, da war das ein Thema mit dem Churn, der war so Richtung 100% über Zeit. Dabei bei Komoot würde ich sagen, ist der wahrscheinlich selbst für B2C-Verhältnisse, wo man normalerweise sagen würde, im B2C-Umfeld 30-40% Churn ist wahrscheinlich, musst du oft akzeptieren, die werden wahrscheinlich bei 10% liegen. 10-12% würde ich schätzen. Ich glaube, das ist nicht besonders groß. Es ist schon so ein bisschen event-driven, du gehst in Urlaub und willst dann diese App haben, aber ich glaube, dass du da dass du nicht so großen Churn hast, meiner Ansicht nach. So, und das müsste so sein, und deswegen ist die Bewertung dann auch gerechtfertigt. So, wir sind jetzt bald schon über Zeit. Jetzt haben wir alle Themen nicht behandelt, die ich behandeln wollte. Free Now wurde gekauft für 200 Millionen Euro oder Dollar, give or take.
Da habe ich auch sehr viele Insights, weil wir ja damals dieser ganzen Branche aktiv waren. Ja, und auch Free to Move, der französische Ableger von Stellantis, uns ja damals gekauft hat und danach auch Drive Now und Car2Go gekauft haben. Also da, oder ShareNow hieß das dann am Ende. Das heißt, es kam ja alles aus dem BMW-Umfeld ursprünglich in der Konzeptionsphase. Da können wir gerne nächste Folge mal ein bisschen detaillierter zu sprechen, wenn du magst.
Okay, sehr gut. Und dann haben wir auch den Kodiak Spec noch, den müssen wir auch nächste Woche machen. Ein autonomer Truck-Anbieter, der jetzt an die Börse geht über einen Spec sozusagen. Also rein merged in eine bestehende, an der Börse notierte Hülle und dort mit 2,5 Milliarden jetzt gerade dann bewertet wird. Spannendes Thema. Also auch im autonomen Trucking wird es da weitergehen. Aber wir werden zur Raison gerufen. Es sind jetzt genau eine Stunde. Lieber Michel, das ist wirklich, wirklich das Highlight meiner Woche, wenn wir miteinander reden. Meine ich total ernst.
Sehe ich auch so. Das ist immer neue Einblicke und ja. Es bleibt spannend. Und ich glaube, wir können uns sogar noch mittlerweile, weil wir ja so eingegroovt sind, noch weniger vorbereiten. Weil
das finde ich eine sehr gute Woche. Ja, meinst du?
Das fließt einfach.
Naja, aber ich muss immer so, ja, mein Hauptziel dieses Podcasts ist ja sozusagen, mich mit dieser Branche zu beschäftigen. Und ich muss schon ich gebe zu, ich habe 20 Minuten gegoogelt vorher, bevor wir angefangen haben. Ich habe es jetzt nicht komplett Freestyle gemacht, so ein paar Zahlen wollte ich mir mal angucken. Die Sachen, die du auch so automatisch kennst, die muss ich mir dann da doch nochmal angoogeln.
Noch zwei Wochen, dann brauchst du das auch nicht mehr.
Und nächstes Jahr sind wir in Shanghai, oder? Ich ärgere mich, dass ich nicht in Shanghai bin.
Ja, ich glaube, das, was man hier so mitkriegt, das ist schon sehr umfangreich und sind eigentlich so die Hauptthemen. Ja.
Okay. Na, dann wünsche ich uns einen guten Beschluss der Woche und küss die Hand. Tschüss.
Ja, hab mich gefreut. Hau rein. Ciao, ciao.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.